in einer Mine in Franklin, das ist in North Carolina in den USA. Da können Besucher, die diese Mine besuchen, also dort wird wirklich noch gegraben und gefördert, also verschiedene Dinge, aber dort ist auch so ein Besucherteil und Besucher, die dorthin kommen in diese Mine, die können gegen eine kleine Gebühr einen sogenannten Eimer voller Dreck kaufen. Sie bezahlen ein bisschen dafür und kriegen dann so einen Eimer wirklich gestellt, wo ganz viel Steine und Geröllteile und Erde und was auch sonst noch so alles in der Erde schlummert, in diesem Eimer drin ist. Es ist direkt aus der Mine gefördert und in Eimer verpackt und die Besucher können gegen so eine kleine Gebühr sich so einen Eimer voller Dreck dort kaufen. Da sind also viele Steinchen, die eigentlich normalerweise wertlos sind. Also das meiste, was da zutage gefördert wird, zumindest für die Besucher, ist nicht von viel Wert. Aber diese Suche nach so ein bisschen Glück, diese Suche nach diesem kleinen Steinchen, das vielleicht doch viel wert ist, lässt eben viele Menschen dort diesen Eimer voller Dreck kaufen. Und gelegentlich findet auch jemand mal einen Edelstein in seinem Eimer voller Dreck. So war es im Juli 1995, da war ein Drittklässler dort mit seiner Familie und dieser Drittklässler kaufte sich von seinem Geld so einen Eimer. Nichts sah wirklich wertvoll aus in diesem Eimer, aber da war so ein kleiner Stein, den er ganz schön fand von der Form. Also äußerlich war gar nichts Schönes, aber er fand die Form einfach schön, steckte sich den in die Tasche erstmal, nahm ihn mit. Irgendwann später auf dem Gelände der Mine noch in einem Juweliergeschäft, das sich dort befand, hat er den Stein auch wieder rausgeholt und die Mitarbeiterin dieses Juweliergeschäftes sah diesen Stein, der ja eine interessante Form hatte, aber äußerlich nicht besonders schön aussah. Und sie bat den Jungen, ihr den Stein zu geben. Sie untersuchte ihn etwas näher und fand heraus, dass es sich bei diesem Stein um einen Saphir handelte, einen Edelstein, der vermutlich einen Wert von etwa $45,000 hatte. Nun, diese paar Dollar, die der kleine Junge dort bezahlt hat, dieser Drittklässler, die hatten sich gelohnt. Das war eine gute Investition. Er hat aus diesem Eimer voller Dreck etwas herausgefischt, herausgeholt, was für ihn völlig überraschend war. Etwas, womit er nicht gerechnet hätte. Es war unerwartet für ihn, dort wirklich diesen großen Fund zu machen. Mit dem heutigen Predigttext geht es auch um einen unerwarteten, um einen sehr kostbaren Fund, der eine enorme Veränderung, der eine enorme Erneuerung in Juda, im Südreich des Volkes Gottes bewirkt hat. Übertragen gesehen war dieser Fund aus dieser Geschichte, die wir gleich zusammen lesen werden aus dem Alten Testament, wie dieser Edelstein, der verborgen war in diesem Eimer voller Dreck und dann hervorkam und es hat sich herausgestellt, dass dieser Fund etwas enorm Wichtiges war. Viel kostbarer als 45.000 US-Dollar. Die Predigt habe ich heute wie folgt überschrieben. Warum christlich sein nicht ausreicht. Schritte zur echten Erneuerung. Und dazu befassen wir uns mit einer Begebenheit aus dem Leben des jungen Königs Josia aus dem Südreich in Juda. Wir finden die Geschichte in 2. Chronik 34. Wer seine Bibel dabei hat, kann gerne mit aufschlagen. 2. Chronik 34 ab Vers 14. Ich nehme euch ganz kurz mit in den Zusammenhang, in die Geschichte, das was vor unserem Text heute passiert ist. Josia ist als 8-Jähriger König geworden. Als, muss man sich mal vorstellen, hier sitzen bestimmt ein paar 8-Jährige dabei. Als 8-Jähriger ist er König geworden über ein ganzes Volk. Nachdem sein Vater Amon, glaube ich, 2 Jahre regiert hat und sehr gottlos war und sein Großvater Manasse, der vielen wahrscheinlich bekannt ist in der Bibel, er ist als einer der schrecklichsten und gottlosesten Könige der Bibel in die Geschichte eingegangen, obwohl er sich am Ende bekehrt hat, aber den Großteil seiner 40 Jahre Herrschaft war einfach nur schrecklich. Also der Großvater, lange, lange Zeit König, schrecklich. Der Vater Amon, lange 2 Jahre König, auch ganz gottlos gelebt. Und jetzt kommt dieser 8-jährige Josia, nachdem sein Vater nicht mehr lebte, viel zu früh gestorben ist, wird er König. Der Tempel in Jerusalem, der besteht immer noch. Der steht immer noch da. Das heißt, es ist noch kein, die Babylonier waren noch nicht da, der Tempel steht noch. Aber überall im Land gibt es Götzen. Überall im Land sind irgendwelche Kultstätten für andere Götter aufgerichtet, die Gott zur Eifersucht gereizt haben. Und wisst ihr was? Sogar im Tempel Gottes gab es Götzenstatuen von anderen Göttern. Das müssen wir uns mal vorstellen, was das bedeutet hat, wie dieser heilige Ort Gottes entweiht worden ist. Wir nehmen ja gerade in der Bibelstunde die Gesetze durch, die wir finden, und dort, oder die Stiftshütte, und dort ist ja uns beschrieben, wie genau und wie peinlich genau Gott angeordnet hat, wie das Ganze aussehen soll, wie viele Ringe da sein sollen, wie viele Riegel, wie die ganzen Decken aussehen und so weiter. Und an diesem heiligen Ort, von dem Gott so genaue Vorstellungen hat, stellt sein Volk Götzen auf. Andere Götzen. Also furchtbare Situation, muss man sich vorstellen, die dort im Südreich in Israel geherrscht hat. Aber Josia hat bereits als 16-jähriger König gute Reformen im Land angestoßen. Er ging überhaupt nicht auf dem Weg seines Vaters und seines Großvaters, sondern als so junger Mann, als Teenager, hat er schon einen Blick dafür gehabt, was gut und was richtig ist, was Gott eigentlich von ihm möchte. Und er stößt einige Reformen an, er fängt an, Gott zu suchen, und schließlich gibt er sogar den Auftrag, dass der Tempel Gottes in Jerusalem wieder aufgeräumt werden soll. Er soll aufgeräumt werden, er schickt viele Handwerker dorthin, die begabt sind, die gute Arbeit machen können, dass der Tempel wieder renoviert wird, instand gesetzt wird, sodass dort wieder ein vernünftiger Gottesdienst ablaufen könnte. Und genau hier setzt unser heutiger Text ein. Ich lese als erstes die Verse 14 bis 21, 2. Chronik 34, 14 bis 21. Und als sie das Geld herausnahmen, das in das Haus des Herrn gebracht worden war, fand der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn, das durch Mose gegeben war. Da hob Hilkia an und sagte zu dem Schreiber Schaffan: Ich habe das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn gefunden. Und Hilkia gab das Buch dem Schaffan. Und Schaffan brachte das Buch zum König, und außerdem erstattete er dem König Bericht und sagte: Alles, was der Hand deiner Knechte übergeben worden ist, das tun sie. Sie haben das Geld, das ich im Haus des Herrn fand, ausgeschüttet und es in die Hand derer gegeben, die zur Aufsicht eingesetzt sind, und in die Hand der Werkführer. Und der Schreiber Schaffan berichtete dem König weiter: Der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schaffan las daraus dem König vor. Und es geschah, als der König die Worte des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Und der König befahl Hilkia und Ahikam, dem Sohn Schafans, und Abdon, dem Sohn Michas, und dem Schreiber Schafan und Asaja, dem Knecht des Königs, und sagte: Geht hin, befragt den Herrn für mich und für die übrig gebliebenen in Israel und in Juda wegen der Worte des Buches, das man gefunden hat. Denn groß ist der Zorn des Herrn, der sich über uns ergossen hat, weil unsere Väter das Wort des Herrn nicht beachtet haben, um nach allem zu tun, was in diesem Buch aufgeschrieben ist. Der erste Punkt, Schritte zu echter Erneuerung: Demütige dich vor Gott. Wir sind hier bereits mitten in diesen Aufräumarbeiten, die Josia in Jerusalem und in ganz Judäa in Gang gesetzt hat. Und man könnte meinen, alles läuft nun seinen guten Weg. Josia hat doch angefangen. Also die fangen an, den Tempel auszubessern. Die fangen an, darauf zu achten, dass nicht überall Götzen dastehen, dass die Altäre zerstört werden. Ist doch alles gut. In diesem Abschnitt finden wir dann aber drei Personen, die als Handelnde auftreten. Einmal ist es der Priester Hilkia, dann ist es der Schreiber Schaffan und dann ist es König Josia. Und die zeigen uns eben auf durch ihr Handeln, dass nicht alles gut ist, obwohl Josia sich bereits auf einem guten Weg befindet. Und zwar lesen wir da, dass der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn fand, das durch Mose gegeben war. Vers 14. Aus dem Kontext wissen wir, dass Hilkia nicht nur ein Priester war, Hilkia war der hohe Priester zu dieser Zeit, also sozusagen der höchste geistliche Repräsentant, den Israel, den Juda zu dieser Zeit hatte. Und dieser Mann findet nun also dieses Buch, oder besser gesagt eine Schriftrolle, damals war es die Schriftrolle, nämlich das Gesetz des Herrn. Er findet das Gesetz des Herrn. Ich fragte mich, als ich das las, woraus hat der Priester denn vorher vorgelesen? Wenn er jetzt das Gesetz des Herrn erst findet und so überrascht ist. Wie haben die Leviten denn sonst ihren Dienst vorher gemacht? Aber das nur am Rande. Dieses Gesetz des Herrn ist wahrscheinlich das fünfte Buch Mose. Mose lässt dort, also nachdem er das ganze Gesetz dem Volk noch einmal wieder erzählt, das fünfte Buch Mose wiederholt ja die Gesetze, lässt Mose das alles aufschreiben und lässt dieses Buch des Gesetzes in die Bundeslade legen. Und die Bundeslade muss immer im Allerheiligsten sein. Also eigentlich ein ziemlich einfacher Ort, wo man dieses Buch finden könnte, das Gesetz des Herrn. Also wahrscheinlich bezieht es sich darauf, wo Mose eben all diese Gesetze nochmal wiederholt, diesen Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat, bevor das Volk das Land Kanaan eingenommen hat. Und Hilkia übergibt dieses Buch nun dem Schreiber Schaphan. Der ist wahrscheinlich ein hoher Beamter des Königs, hat die Aufsicht über die Verwaltung des Reiches, da sehen wir, dass er das ganze Geld hier verwaltet und Rechenschaft darüber dem König abgibt. Und nachdem er dem König wirklich über die Rechenschaft des Geldes Rechenschaft ablegt vor dem König, berichtet Schaphan dem König dann über dieses verlorene Buch. Er sagt, König Josia, wir haben da ein Buch gefunden. In all diesen Aufräumarbeiten, zwischen all den Werkzeugen, zwischen all den Handwerkern, die da rumliefen, hat der hohe Priester Hilkia ein Buch gefunden. Ein Buch, das in Vergessenheit geraten ist, das Buch des Gesetzes des Herrn. Und ich glaube, man kann sich diese Szene gut vorstellen, oder? Da sitzt der junge König Josia mit 26 Jahren, etwa lesen wir hier in dem Text, der schon einige Reformen angestoßen hat, der auf einem guten Weg ist, der Gott sucht, aber der vermutlich nie in seinem Leben wirklich Gottes Wort gehört hat, so wie Gott es gesagt hat. All die Jahre war das Buch verschollen, all die Jahre gab es keine Bibel. Es gab kein Wort Gottes für das Volk in aufgeschriebener Form. Natürlich mündlich überliefert irgendwie, aber nicht in aufgeschriebener Form. Und nun liest dieser Schreiber Schaphan dem König aus Gottes Wort höchstpersönlich vor. Ich kann mir diese Szene gut vorstellen im Palast des Königs. Und dass dieses gelesene Wort eine Auswirkung hatte auf diesen jungen König Josia mit seinen 26 Jahren, sehen wir im Vers 19, da steht, es geschah, als der König die Worte des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Josia war ergriffen vom Wort Gottes, von dem, was er da hörte. Erinnert euch, das fünfte Buch Mose. Josia war ergriffen von diesem Wort Gottes, das er gehört hat. Ich wünschte mir manchmal, wir hätten mehr Besucher auf der Bibelstunde, wenn wir das fünfte Buch Mose durchnehmen. Josia zerreißt seine Kleider. Und das ist im Alten Testament ein ganz wichtiges Zeichen, eine symbolische Handlung. Es ist ein Ausdruck von Trauer, es ist ein Ausdruck vielleicht von Scham oder es kann auch ein Ausdruck des Schuldeingeständnisses sein. Josia ist an dieser Stelle von der Schuld seines ganzen Volkes überzeugt, nachdem er das Wort Gottes hört und es einfach überträgt auf seine Situation hier im Volk. Und er demütigt sich hier auf diese Art und Weise vor Gott. Er zerreißt seine königlichen Kleider und zeigt damit Gott dieses Schuldeingeständnis. Er weiß ganz bestimmt, dass diese Reformen, all die guten Ideen, die er schon in Gang gebracht hat, dass die nicht ausreichen, weil er nun sieht, was Gott eigentlich wirklich im Detail von seinem Volk wollte. Und das bezog sich auf das alltägliche Leben eines jeden, das bezog sich aber auch auf die ganze Volksgemeinschaft, das bezog sich auf im ganz Speziellen auf die Art und Weise, wie Gottesdienste durchgeführt werden sollten, wie die Opferungen abliefen. Und Josia merkte, hier liegt einiges im Argen bei uns. Schlussendlich schickt Josia mehrere Männer los, um Gott noch einmal befragen zu lassen. Er will durch ein prophetisches Wort noch einmal ganz konkret Gottes Antwort, Gottes Reden in sein Leben, in diese Situation haben. Liebe Gemeinde, wenn ich diese Geschichte lese, die sich schon vor Jahrtausenden ereignet hat, werde ich den Eindruck nicht los, dass diese Geschichte genau zu uns spricht. Ich wage zu behaupten, dass wir eine ähnliche Situation selbst hier bei uns in unserer Gemeinde vorfinden können. Wie anders ist es sonst zu erklären, dass die Bibel scheinbar bei vielen von uns einen immer geringeren Stellenwert in unserem Leben einzunehmen scheint? Wir müssen uns einmal die Bibelstunden anschauen. Die Bibelstunden werden immer kärglicher besucht. Wir könnten uns manchmal schon in irgendeinem der Gruppenräume oben treffen, so wenig Leute sind manchmal hier. Es gab Zeiten, in denen die Bibelstunde bei uns in der Gemeinde, ganz konkret, ich rede jetzt nicht über irgendjemand anderen, sondern wir predigen hier in unserer Gemeinde, deswegen lasst mich das deutlich ansprechen. Es gab Zeiten, in denen wir in unserer Gemeinde auf Bibelstunden fast die ganze Gemeinde erreichen konnten. Wo ein Hunger da war, Gottes Wort zu hören, von Gottes Wort zu studieren, noch tiefer hineinzuschauen. Irgendwie scheint heute weniger Interesse am Wort Gottes manchmal vorhanden zu sein. Wenn wir Bibeltage hier als Gemeinde durchführen, und wir hatten vor kurzem gerade mit Stephanus Scheel einen wirklich jungen, sehr guten Redner, einen sehr begabten, einen sehr gebildeten jungen Bibelschullehrer, der uns das Wort Gottes näher gebracht hat, dann kommt ein relativ kleiner Teil dazu. Ich frage mich, wie schätzen wir die Bibel ein? Haben wir einen Hunger danach, Gottes Wort ausgelegt zu bekommen? Haben wir ein Verlangen danach, uns irgendwie von Gott berühren zu lassen? Oder ist das Wort Gottes, ähnlich wie bei Josia, nicht mehr in unserer Hand, sondern irgendwo verstaubt in einer Ecke und wartet auf die Renovierung, sodass wir es wiederfinden können? Wenn man sich mit Geschwistern aus der Gemeinde trifft, irgendwo zusammen ist, in der Jugendgruppe, in anderen Kreisen, wo auch immer, dann stelle ich zumindest fest, dass man immer weniger einen Austausch über das Wort Gottes hört, dass man immer weniger zusammen betet, vielleicht gemeinsam singt. Und ich frage mich, womit hat das zu tun? Warum werden wir still, wenn es um das Wort Gottes geht? Warum wechseln wir dann so schnell das Thema? Ist es uns vielleicht manchmal peinlich, dass wir nicht so tief im Wort Gottes sind und dass vielleicht auffallen könnte, dass ich nicht so viel weiß daraus? In fast allen Kinder- und Jugendgruppen unserer Gemeinde benötigen wir dringend Mitarbeiter. Wir brauchen Menschen, die die Bibel in die Hand nehmen und den jungen Leuten vorangehen und sich in dieses Wort Gottes hineinknien und in diesen Dienst übernehmen, um Kinder und Jugendliche weiterzubringen im Wort Gottes. Wie kann es sein, dass wir mit einer Gemeinde von fast 600 Mitgliedern Mitarbeitermangel haben in geistlichen Diensten? Liebe Gemeinde, ich möchte nicht schwarz malen, aber ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass die Bibel bei uns auch immer mehr zu einem vergessenen Buch wird. Ja, es gibt einen Überrest, es gibt immer Leute, die ganz stark auf die Bibel sich gründen, die viel forschen, die viel studieren, aber so im Großen und Ganzen habe ich manchmal leider dieses Gefühl. Wir brauchen, glaube ich, heute persönlich, aber auch als ganze Gemeinde, diesen Weckruf, den Josia hatte, durch das Auffinden des Wortes Gottes, durch das Auffinden dieser Gesetzesrolle. Christlich zu leben reicht nicht aus. Wenn unser christliches Leben nur noch Routine ist, dann bringt uns das nicht weiter. Das ist nicht das, was Gott von uns möchte, wenn wir seine Kinder sind. In unserem christlichen Leben geht es nicht nur darum, eine Fahrkarte für den Himmel gelöst zu haben. Ich habe mich einmal bekehrt und jetzt bin ich dabei. Das ist kein christliches Leben. Das ist dann, wenn wir dann christlich leben, dann halten wir uns an Rituale, dann halten wir uns an irgendwelche Formen, aber nicht an eine wirkliche Hingabe Gott gegenüber. Bob Pearl letzte Woche hier auf der Kanzel sagte sinngemäß, das christliche Leben ist kein Spielplatz, sondern ein Schlachtfeld. Also es geht nicht immer alles schnurstracks geradeaus und ganz einfach, alles ganz locker, sondern christliches Leben, ein Leben in wirklicher Hingabe, Nachfolge, bedeutet manchmal Arbeit und bedeutet auch, sich in dieses Wort Gottes hineinzuknien, es zu studieren, es zu verstehen. Und es geht eben nicht mehr nur darum, dass wir christlich leben, sondern dass wir mit Christus und dass Christus in uns lebt. Und das können wir erreichen durch sein Wort. Gott will dich ganz. Und dazu braucht es Erneuerung. Hier an Josia sehen wir, wie diese Erneuerung eingeleitet werden kann. Demütige dich vor Gott. Demütigung klingt in unseren Tagen heute natürlich sehr negativ. Ich weiß das. Niemand möchte gedemütigt werden. Aber ich glaube, gibt es etwas Besseres, als sich vor unserem Gott zu demütigen? Ich meine, das Wort klingt erstmal negativ, aber wenn wir uns das mal genauer überlegen, vor unserem Gott sich zu demütigen, ist das etwas Schlimmes? Ist das etwas Negatives? Gott ist unser Schöpfer. Er hat dich gemacht. Er weiß eh, was am besten ist für dich und für mich. Er weiß, was wir brauchen. Er weiß, wie es uns geht, bevor wir es selber wissen. Er weiß, was auf uns zukommt. Was gibt es Besseres, als sich vor diesem Gott oder unter diesem Gott zu demütigen? Und er ist auch der feststehende Sieger in dieser ganzen Weltgeschichte. Was gibt es Besseres, als sich diesem Gott zu demütigen? Paulus schreibt in Römer 5, 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Würden wir das für andere machen? Wenn sie noch schlecht sind, wenn sie noch böse sind, wenn sie uns feindlich gesinnt sind, für diese anderen sterben? Nun, das ist unser Gott. Er hat das gemacht. Und unter diesem Gott möchte ich mich gerne demütigen. Unter diesem Gott, der es gut meint mit uns und eben nicht böse. Warum weigern wir uns oft so beharrlich, uns diesem Gott wirklich ganz unterzuordnen? Ihm unser Leben ganz abzugeben. Uns ganz von Gott gebrauchen zu lassen, da wo er es möchte. Warum halten wir so oft noch Teile unseres Lebens zurück und sagen, Gott, nein, dieser Teil nicht. Hier mache ich die Ohren zu, hier möchte ich nicht hören, was du in meinem oder zu diesem Teil meines Lebens zu sagen hast. Wenn du heute feststellen musst, dass Gott in deinem Leben oder in deinem Alltag keine große Rolle spielt, wenn du Entscheidungen alleine triffst, ohne ernsthaft mit Gott darum zu ringen, wenn sich dein Alltag ohne die Gemeinde abspielt, die Gott uns eindeutig zur Seite gestellt hat und mit einer bestimmten Absicht, wenn du merkst, dass du eigentlich nur noch christlich lebst, dass du in irgendwelchen Formen dich bewegst, dass du Gebete aufsagen kannst, dass du weißt, wie man sich verhält, also ein gutes moralisch-christliches Leben führst, aber keine echte Beziehung mehr zu Gott hast, dann ist höchste Alarmstufe geboten. Wenn du das alles merkst, dann mach es doch wie Josia, dann demütige dich vor Gott, deinem Retter, aber eben auch deinem Herrn, der Anspruch hat auf dich und mich. Lasst uns Gott unsere aufrichtige Reue zeigen, ihm die Schuld nennen, die wir feststellen in unserem Leben, so wie Josia es getan hat. Und wisst ihr, dabei braucht sich niemand zu schämen. Keiner von uns braucht sich zu schämen, so etwas zuzugeben, dass wir unser Leben vielleicht bisher zwar christlich, aber ohne Gott gelebt haben, ohne sein Wort wirklich in unser Leben hineinzubringen. Josia war König eines Volkes, ein junger Mann, der noch viel zu verlieren hätte, aber er demütigt sich, sichtbar vor allen. Und wisst ihr, in unserer Gemeinde, in der Gemeinde Gottes sind nur Menschen, die Vergebung nötig haben. Nur Menschen, die Vergebung immer wieder auch annehmen müssen und dieses bekennen müssen. Also du hast nichts zu verlieren. Ich ermutige dich dazu, dich vor Gott zu demütigen. Der erste Schritt zur echten Erneuerung, demütige dich vor Gott. Lass mich den zweiten Abschnitt lesen, die Verse 22 bis 28. Da gingen Hilkia und die der König bestimmt hatte, zu der Prophetin Hulda, der Frau des Schallum, des Sohnes des Tokat, des Sohnes des Hasra, des Hüters der Kleider. Sie wohnte aber in Jerusalem im zweiten Stadtteil und sie redeten in diesem Sinn mit ihr. Und sie sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat. So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über diesen Ort bringen und über seine Bewohner. All die Flüche, die in dem Buch geschrieben sind, das man dem König von Juda vorgelesen hat, weil sie mich verlassen und anderen Göttern Rauchopfer dargebracht haben, um mich zum Zorn zu reizen mit all den Machwerken ihrer Hände. So wird sich mein Zorn über diesen Ort ergießen und er wird nicht erlöschen. Zu dem König von Juda aber, der euch gesandt hat, um den Herrn zu befragen, zu ihm sollt ihr so sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels, was die Worte betrifft, die du gehört hast. Weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor Gott gedemütigt hast, als du seine Worte über diesen Ort und über seine Bewohner hörtest und weil du dich vor mir gedemütigt und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, darum habe auch ich es gehört, spricht der Herr. Siehe, ich werde dich zu deinen Vätern versammeln und du wirst zu deinen Gräbern versammelt werden in Frieden. Und deine Augen sollen all das Unheil nicht ansehen, das ich über diesen Ort und über seine Bewohner kommen lasse. Und sie brachten dem König Antwort. Der zweite Schritt, höre auf Gott. Die von Josia bestimmten Männer gehen in diesem Abschnitt schnurstracks zur Prophetin Hulda. Nun, diese Frau Hulda, die tritt nur hier und im Paralleltext in 2. Könige 22 auf, also in der gleichen Begebenheit, die gleiche Geschichte. Mehr wissen wir über diese Frau nicht als das, was hier beschrieben ist. Man könnte sich jetzt die Frage stellen, warum schickt Josia seine Leute nicht zu Jeremia? Jeremia ist zur gleichen Zeit Prophet und er ist der große, wohlbekannte Prophet. Nun, vielleicht war Jeremia nicht in Jerusalem, sodass sie direkt zu Hulda gingen. Ich weiß es nicht. Die Frage stellt sich auch, warum macht das nicht der hohe Priester selbst? Als hoher Priester sollte man doch irgendwie zumindest eine Verbindung zu Gott herstellen können, im Gebet oder wie auch immer. Also dort scheint einiges im Argen gelegen zu haben in der Priesterschaft und unter den Leviten. Sie kommen auf jeden Fall zu dieser Prophetin Hulda. Und Hulda gibt diesen Männern zwei Botschaften im Prinzip weiter. Erstens eine Gerichtsbotschaft über das Volk Juda und zweitens eine Gnadenbotschaft an den König Josia. Was sagt Gott seinem Volk hier voraus, also die Gerichtsbotschaft? Gott sagt, Vers 24, ein Unheil wird das Volk ereilen, Flüche werden eintreffen, Zorn wird sich ergießen. Das sind doch schon ziemlich plastische Dinge, die Gott hier sagt, ziemlich deutliche Dinge, die zeigen, was hier in Juda in Kürze los sein wird. Also wenn ich diese Worte gehört hätte, dann würden mir wahrscheinlich die Knie sehr weich werden. Gott bezieht sich hier ausdrücklich auf das Gesetzbuch, das gefunden wurde. 5. Mose 28 und in 3. Mose 26 auch nochmal, aber 5. Mose 28 ganz konkret, sind ganz viele Segenswünsche aufgeführt. Wenn Israel sich an das hält, was Gott sagt, dann, sagt Gott, werde ich dich damit segnen und damit segnen und damit segnen und damit segnen und eine lange Liste mit Segnungen kommt dann. Gott sagt aber auch, wenn ihr diesen Bund mit mir brecht, dann werden Flüche auf euch kommen. Und dann wird ein Fluch nach dem anderen aufgezählt. Die Brunnen werden vergiftet sein, das Schwert wird kommen, die Pest wird kommen und alles mögliche. Könnt ihr mal durchlesen, 5. Mose 28. Eine ganz lange Auflistung von Flüchen. Und genau darauf kommt Gott hier zu sprechen. Er sagt, all diese Flüche, die aufgeschrieben sind, werden auf euch kommen. Israel, das Volk, das Südreich Juda, hat diesen Bund mit Gott gebrochen. Und Gott sagt, was ich angekündigt habe, wird kommen. Segen und Fluch. Das Volk hatte die Konsequenzen zur Wahl und sie haben sich für die falsche Richtung entschieden. Einige Jahre später, nachdem Josia stirbt, schlussendlich, ich glaube 2 Jahre danach, sind die Babylonier übrigens das erste Mal in Juda, belagern Jerusalem und einige Jahre später, 586 nach Christus, ist dann wirklich diese Prophezeiung Gottes erfüllt. Gott ist zu dem Ziel gekommen. Gott hat diesen Fluch eintreffen lassen. Und das, was Gott hier ankündigt, ist nicht irgendwie jetzt noch vielleicht oder ihr habt noch mal eine Chance zurückzukommen, sondern Gott sagt, diese Flüche werden eintreffen. Was ich vorausgesagt habe, kommt. Josia selbst als König bekommt aber hier eine ganz andere Botschaft. Gott hat gesehen, was dieser junge Mann mit 16 angefangen, seine ersten Reformen und hier als 26-Jähriger, was dieser junge Mann als König bereits bewirkt hat. Mit diesem schweren Erbe, das er mit sich herumschleppte, sein Vater und sein Großvater, die ihn auf so eine falsche Richtung eigentlich durch ihre Regierung gebracht hatten. Trotz dieser Vorgeschichte hat Josia Gott gesucht. Und Gott hat diese Bemühungen zur Rückkehr, zur Anbetung des wahren Gottes gesehen und anerkannt. Und Gott sagt hier, dass Josia sich vor ihm gedemütigt hat. Also Josia hat wirklich diesen ersten Schritt gemacht, demütige dich vor Gott. Er sah die ersten Schritte zur Erneuerung. Er sah Josias Herz an und erkannte das aufrichtige Suchen in Josia. Dass Josia vermutlich, oder anscheinend, Gott bestätigt das ja hier, dass Josia wirklich nach Gott gesucht hat und aufrichtig war. Auch wenn er nicht wusste, was Gott wirklich im Detail gefordert hat, weil das Gesetz ja nicht da war. Es war verschollen. Hier passt sehr gut das hinein, was Jeremia in seinem Buch im Kapitel 29 sagt. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Genau das erlebt Josia. Er suchte Gott und Gott ließ sich finden. Gott ließ sich von ihm finden durch die gefundene Gesetzrolle. Also ganz eindrücklich für Josia. Gottes Botschaft an Josia hier ist, dass Josia all diese Flüche, all diese Schreckensszenarien, die auf Israel eintreffen werden, dass Josia diese nicht erleben wird. Er sagt ihm im Prinzip einen Gerichtsaufschub zu. Er sagt, solange du lebst, werden diese Flüche nicht kommen. Erst danach. Gott hätte das Gericht ja auch jetzt schon schicken können. Das Maß war voll, aber das ist Gnade Gottes, dass er Josia das hier noch zuspricht. Wenn du eine Erneuerung in deinem Leben erfahren willst, dann ist dieser zweite Schritt unerlässlich. Höre auf Gott. Höre auf das, was Gott dir sagen möchte. Josia schickt seine Leute aus, um zu erfahren, was Gott ganz konkret in seiner Situation zu sagen hat. Und wisst ihr, das Interessante ist, Gott spricht. Gott kommuniziert hier mit Josia. Gott kommuniziert hier mit seinem Volk. Und wir können mindestens zwei Dinge aus dem Reden Gottes an dieser Stelle lernen. Erstens, Gottes Versprechungen oder Gottes Aussagen werden eintreffen. Ausrufezeichen. Das, was Gott sagt, wird eintreffen. Das wird hier ganz deutlich aus diesem Text. Und wisst ihr, Gott ist es erstmal völlig egal, ob du oder ich davon Bescheid wissen. Wenn Gott etwas in seinem Wort zusagt, wenn Gott in seinem Wort etwas sagt, dann wird es passieren. Ob uns das lieb ist oder nicht. Gott braucht uns nicht, um Erlaubnis zu fragen, in das Geschehen dieser Welt einzugreifen. Und wenn Gott etwas sagt, dann wird es geschehen. Wenn Gott sagt, dass etwas gut ist, dann bleibt es gut. Wenn Gott sagt, dass etwas schlecht ist oder Sünde ist, dann bleibt es schlecht und es bleibt Sünde. Und wenn das müssen wir uns wirklich einmal ganz neu vor Augen führen und das immer wieder verinnerlichen. Wenn Gott etwas zusagt, dann wird es eintreten. Man könnte hier vielleicht auch sagen, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das ist ja ein deutsches Sprichwort. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Israel hatte keine Ahnung mehr von diesen Flüchen, weil sie das Wort Gottes verstauben ließen irgendwo und nicht darauf geachtet haben. Aber Gott sagt, es wird trotzdem eintreten. Eure Unwissenheit, weil ihr mich zur Seite gedrängt habt, wird euch nicht davor schützen. Und auch wir sollten uns dieses Prinzip immer wieder vor Augen halten. Gottes Wort wird eintreffen. Manchmal versuchen wir in unserem Leben Gott totzuschweigen. Hoffen, dass dann irgendwie Gras über die Sache wächst. Wenn wir irgendwas verbockt haben, wenn irgendwas in unserem Leben schiefgelaufen ist, vielleicht im Umgang mit anderen Menschen, vielleicht in meinem persönlichen Leben, dann versuchen wir Gras über die Sache wachsen zu lassen, so dass es irgendwie verschwindet, dass man das nicht mehr sieht, dass es nicht so offensichtlich ist. Und wir versuchen Gott aus unserem Leben herauszuhalten, damit er uns nicht immer die Richtung vielleicht vorgibt, in die wir gehen müssten, weil die vielleicht unbequem ist in dem Moment. Aber wisst ihr was? Aus diesem Text lerne ich, Gott kommt zu seinem Ziel. Gott wird das eintreffen lassen, was er gesagt hat. Eine zweite Sache, die ich lernen möchte, Gott ermöglicht einen Neuanfang. Und wisst ihr, das ist doch das eigentlich Faszinierende an diesem Text, oder? Gott schenkt Josia und seinen Zeitgenossen in dieser dunklen Zeit, in dieser ja so gottlosen Zeit, einen Lichtblick. Gott sagt zu Josia, zu deiner Lebzeit wird all das nicht eintreffen, was ich hier vorhergesagt habe. Er zeigt hier all seine Gnade, selbst in diesem gottlosen Tun und Handeln, das dort in Israel, in Juda vorherrschte. Vielleicht ist dein Leben mittlerweile auch sehr trüb, eigentlich gottlos geworden, nicht weil du offen ein Atheist bist, sondern weil du Gott einfach nicht mehr in dein Leben hineinsprechen lässt. Durch sein Wort, durch die Predigt, durch die Gemeinde, durch andere Geschwister. Vielleicht lebst du dein Leben irgendwie für dich alleine. Parallel, neben der Gemeinde, neben deinen Geschwistern, die Gott dir zur Seite gestellt hat. Und du merkst, die Gemeinde ist dir eigentlich egal. Die Bibel, das Wort Gottes ist dir eigentlich egal, ist verstaubt im Regal. Und eigentlich, wenn du ehrlich bist, ist Gott dir auch egal. In dieser Situation ist ein Neuanfang möglich. Das ist Gottes Gnadenbotschaft an Josia und das ist Gottes Gnadenbotschaft an uns. Neuanfang ist immer möglich, immer. Wir sind nie zu weit weg von Gott. Wir sind nie zu gottlos. Wir können zu Gott kommen. Jesus ist am Kreuz gestorben für uns. Ein Neuanfang ist möglich. Es muss nicht so weitergehen in deinem Leben. Das sehen wir so schön an diesem heutigen Text. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als ganze Gemeinde Neuanfänge erleben. Von Geschwistern, die seit Jahren dazugehören, aber um die es ruhig geworden ist. Von jungen Geschwistern, die neu dazugekommen sind, die irgendwie in Straucheln kommen. Ich wünsche mir so sehr, dass wir Neuanfänge erleben. Dass wir als ganze Gemeinde wirklich dafür beten, dass wir mit Gott darum ringen, dass Gott uns diese Neuanfänge auch in unserer Gemeinde schenkt. Dass Gottes Wort eben nicht verstaubt in der Ecke liegt, sondern dass wir uns neu und ganz bewusst auf die Bibel ausrichten, auf diese Bibel gründen. Lasst uns Gott bestürmen dafür, dass er uns als Gemeinde und persönlich Neuanfänge schenkt. Und wenn du merkst persönlich, dass du selbst davon betroffen bist, dann sei heute so ehrlich zu dir. Gestehe dir deine Situation ein und demütige dich vor Gott, höre auf sein Reden. Der zweite Schritt zur echten Erneuerung, höre auf Gott. Und ich komme zum dritten und kürzesten, letzten Punkt. Ich lese die Verse 29 bis 33. Und der König sandte hin und versammelte alle Ältesten von Juda und von Jerusalem. Und der König ging hinauf in das Haus des Herrn und alle Männer von Juda und die Einwohner von Jerusalem und die Priester und die Leviten und alles Volk vom Größten bis zum Kleinsten. Und man las vor ihren Ohren alle Worte des Bundesbuches, das im Haus des Herrn gefunden worden war. Und der König stand auf seinem erhöhten Standort und schloss den Bund vor dem Herrn nachzufolgen und seine Gebote und seine Zeugnisse und seine Ordnungen zu bewahren, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, um die Worte des Bundes zu tun, die in diesem Buch aufgeschrieben sind. Und er ließ alle in den Bund eintreten, die sich in Jerusalem und in Benjamin befanden. Und die Bewohner von Jerusalem handelten nach dem Bund Gottes, des Gottes ihrer Väter. Und Josia entfernte alle Gräuel aus allen Ländern, die den Söhnen Israel gehörten. Und er hielt alle dazu an, die sich in Israel befanden, dem Herrn, ihrem Gott, zu dienen. Alle seine Tage wichen sie nicht von der Nachfolge des Herrn, des Gottes ihrer Väter, ab. Der dritte Punkt, weihe dich Gott. Also demütige dich vor Gott, höre auf Gott und als drittes, weihe dich Gott. In diesem letzten Abschnitt, den ich gerade gelesen habe, sehen wir nun eine Konsequenz, eine Folge, die sich für König Josia aus dem vorher Erlebten ergibt. Josia richtet den Bund mit Gott wieder neu auf. Was macht er dafür? Nun, er lädt erstmal alle Ältesten von Juda und Jerusalem ein. Lesen wir in Vers 29. Das sind sozusagen die Entscheidungsträger. Das sind die Anführer des Volkes, vielleicht die Bürgermeister, könnte man heute sagen, aus allen Ortschaften. Die lädt er alle ein, zusammenzukommen nach Jerusalem. Dazu lesen wir, dass alle Männer und die Priester und die Leviten vom Größten bis zum Kleinsten anwesend waren. Also im Prinzip hat er das ganze Volk mitgenommen, alle Leute sollten dabei sein, sollten anwesend sein, wenn Josia diesen Bund mit Gott neu schließt. Und Josia ist es ganz wichtig, das ganze Volk mit in die Verantwortung zu nehmen, alle mit hineinzunehmen in diesen neuen Bundesschluss. Und Josia schließt diesen Bund, es ist nicht genau gesagt, wie das aussah, es war höchstwahrscheinlich eine symbolische Handlung, die Josia da durchgeführt hat, vielleicht mit Opferungen verbunden. Auf jeden Fall schließt er diesen Bund neu mit Gott. Und wisst ihr, das Interessante am Bundesversprechen ist in Vers 31, da lesen wir, der König stand auf seinem erhöhten Standort, schloss den Bund vor dem Herrn nachzufolgen, seine Gebote und seine Zeugnisse, seine Ordnungen zu bewahren, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Ist euch das aufgefallen? Er sagt nicht mit deiner äußeren Form. Er sagt nicht mit deiner Handlung, mit dem, was du redest oder was du tust, sondern Josia ist es wichtig, dass sein ganzes Volk mit einer richtigen inneren Einstellung dabei ist. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Also ganzheitlich, nicht nur die Lippen bewegen, sondern mit dem Herz dahinter wirklich zu sein. Es geht um eine ganzheitliche Nachfolge. In 1. Samuel 15, 22, da sagt Samuel zu Saul, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer. Also Gott ist es lieber, dass du ihm wirklich gehorsam bist, als dass Saul da irgendwelche Schlachtopfer gebracht hat und sich äußerlich an Rituale gehalten hat. Genau das ist hier auch zu sehen. Und das finde ich sehr interessant und sehr wichtig, dass es Josia hier bei dieser neuen Weihung Gott gegenüber darauf ankam, dass das Volk mit der richtigen inneren Einstellung dabei war, so wie er selber auch. Was ist nun die Konsequenz dieses Bundesschlusses? In Vers 32b und 33 lesen wir, dass die Bewohner von Jerusalem nach dem Bund Gottes handelten und Josia entfernte alle Gräuel. Also die sind zur Tat geschritten, natürlich, das gehört immer mit dazu. Aber erst kam es auf die innerliche Einstellung an. Aber hier werden auch praktische Konsequenzen sichtbar. Die innere Ausrichtung auf Gott ist wichtig und dann folgen die Taten. Der Götzendienst wird entfernt, Götzenstatuen werden zerstört, vernichtet. Josia, der geht da ziemlich rigoros vor, ihr müsst das euch mal durchlesen, auch im Parallelbericht in 2. Könige 22. Also der hat dafür gesorgt, dass da nicht wieder neuer Götzendienst so schnell aufkommen kann, indem er diese heidnischen Götzenorte wirklich verunreinigt hat, kann man wirklich so sagen. Also er wollte, dass da nicht nochmal ein Götzendienst entstehen kann. Und Josia weiht sich hier ganz neu sich und sein Volk seinem Gott. Er widmet sich sozusagen Gott ganz neu, stellt sich ihm neu zur Verfügung, damit Gott wieder durch Juda, durch sein Volk und durch Josia als König geehrt wird. Wenn du Schritte zur echten Erneuerung gehen willst, dann ist es unerlässlich, dass du dich Gott weihst. Demütige dich vor Gott, höre auf Gott und dann weihe dich und dein Leben Gott. Was heißt weihen eigentlich? Weihen heißt, sich jemandem widmen oder sich jemandem preisgeben, sich jemandem überlassen, also dem anderen zur Verfügung stellen. Das ist das, was Josia hier gemacht hat. Und das ist etwas, was wir auch tun sollten, uns Gott neu weihen als ein Schritt zur echten Erneuerung. Aber wichtig ist hier die Reihenfolge. Erst kommt es auf das Innerliche an. Wir Menschen verwechseln das oft. Wir schreiten manchmal sofort zur Tat und innen drin sieht es noch ganz anders aus. Es kommt Gott auf die richtige Reihenfolge an. Erst die innere Einstellung und dann folgen daraus Gewohnheiten, Taten oder Handlungen. Aber wenn du heute bei den Punkten, die wir hier durchgearbeitet haben, festgestellt hast, dass bei dir eine Erneuerung notwendig ist, dann fordere ich dich heute dazu auf, dies auch wirklich festzumachen. Wir gehen so oft aus dem Gottesdienst weg, das stelle ich bei mir immer wieder fest, ohne eine Sache wirklich ausgesprochen zu haben, noch nicht mal dem Ehepartner vielleicht gesagt zu haben, wie Gott heute zu mir geredet hat, was er mir neu bewusst gemacht hat, was vielleicht in meinem Leben sich ändern sollte. Lasst uns das aussprechen. Lasst uns Gott ganz neu weihen, uns ihm ganz neu hingeben, indem wir das heute festmachen. Mit den Leitern unserer Gemeinde, vielleicht mit anderen Seelsorgern, vielleicht mit deinem Ehepartner oder einem guten Freund. Erzähl ihnen von deinem Zustand und bring das gemeinsam vor Gott. Und dann reiße alles aus, was dich vorher zum Götzendienst getrieben hat, was dich vorher von Gott abgehalten hat, was vorher vielleicht dafür gesorgt hat, dass die Bibel in deinem Leben nichts zu sagen hat. Reiß das alles aus und mach es so, wie Josia die alten Götzen entfernte. Der dritte Schritt zur echten Erneuerung, weihe dich Gott. Christlich zu leben macht uns nicht zu einem gottgefälligen Menschen. Wir müssen uns verabschieden von diesem Gedanken. Christlich zu leben bringt uns keinen Schritt weiter. Christlich zu leben bringt dich nicht in den Himmel. Einmal nur eine Entscheidung getroffen zu haben für Gott, um ein Ticket für den Himmel zu haben und irgendwo vielleicht noch am Schluss noch mit reinzuschlüpfen durch die halb geöffnete Tür noch, das macht dich nicht glücklich und das ist nicht das, was Gott möchte. Es braucht mehr in der Nachfolge Jesu als nur christlich zu sein, nach unseren Handlungen und unseren Taten. An Josia sehen wir hier drei wichtige Schritte zu echter Erneuerung. Erstens, demütige dich vor Gott. Gestehe deine Unvollkommenheit vor Gott ein. Zweitens, höre auf Gott. Hör auf das, was Gott dir persönlich durch die Bibel, durch die Predigt, durch andere Menschen zu sagen hat. Und drittens, weihe dich Gott. Setze dir einen neuen Startpunkt und widme von nun an dein ganzes Leben Gott. Ich wünsche uns jedem persönlich und als ganzer Gemeinde diese Erneuerung von Gott, aber ganz wichtig auch diese Erneuerung durch Gott. Wie Paulus es sagt im Philipper 4, Vers 13 nach der NGÜ, nichts ist mir unmöglich, weil der bei mir ist, mich stark macht. Amen.